Das Zauberbuch war ebenfalls ohne Schäden davongekommen. Er fing ganz neu an und es explodierte ihm unter den Händen. Im Herbst kam er nicht umhin, Hans-Jörg anzurufen. »Ich fürchte, ich brauche nun doch ein wenig länger als geplant«, begann er. »Zum Ausgleich bekommt das Buch aber auch mehr Seiten.« »Wie viele?«, fragte Hans-Jörg knapp. »Das lässt sich so genau nicht einschätzen, allzu viele aber nicht.« »Wie viele?« »Nicht mehr als 500.« »Aha.« Hans-Jörgs nüchterne Unerschrockenheit hatte Michael bereits bewundert, als dieser noch zur Schule gegangen war. »Und wie viel länger dauert es nun, bis du uns den Wälzer zustellst?« »Es ist kein Wälzer, Hans-Jörg. Es ist ein Zauberbuch. Ingeborg sagt das auch. Sie hat natürlich ihre Kritik, aber im Kern ist sie richtiggehend begeistert davon.« »Wie lange?« unterbrach ihn Hans-Jörg. »Ich zweifle nicht an der Qualität deines Buches, Michael, sondern an der Machbarkeit meines Erscheinungstermins.« »Du musst dir keine Sorgen machen«, erwiderte Michael. »Mit dem nächsten Jahr wird es eher knapp, aber im Herbst 1979 kann das Buch ganz sicher erscheinen.« Hans-Jörg war nicht nur ein großer, sondern auch ein tapferer Verleger. Er ließ sich weder Bedenken noch Unmut anmerken, sondern hielt Michael den Rücken frei. Leichte Spuren von Nervosität zeigte er erst, als Michael ihn ein Jahr später noch einmal anrief und ihm erklärte, das Buch sei noch immer nicht fertig und könne auch nicht fertig werden, weil Bastian sich standhaft weigere, aus Phantasien zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch von Michael bereits Panik Besitz ergriffen. Was sollte er tun, wenn er keinen Weg fand, Bastian zur Rückkehr zu bewegen? Weshalb um alles in der Welt hätte der Junge denn zurückkehren sollen? Seine Mutter war tot, im Leben seines Vaters war er überflüssig, er wurde geschmäht und verspottet und hatte keinen Freund. In Phantasien hingegen trug er Aurin, den Glanz, um den Hals, und er hatte Atreyu, den besten Freund, den ein Junge sich wünschen konnte. Atreyu blieb Bastians Freund auch dann noch, als dieser sich gegen ihn wandte und sein Leben bedrohte. Er behielt Bastians Namen im Gedächtnis, als dieser ihn vergaß, weil Namen, Michael, Andi, Atreyu, Bastian, Balthasar, Buchs, Geschöpfe, wirklich machten. Als Bastian nicht in der Lage ist, den Wassern des Lebens Rede und Antwort zu stehen, tut Atreyu es an seiner Stelle, und die Wasser erkennen sein Zeugnis an, weil eine solche Freundschaft jede menschliche Schwäche aufwiegt. Weshalb hätte Bastian das Reich, in dem ein solcher Freund ihm zur Seite stand, verlassen sollen? Es war wie bei Momo, nur um ein Vielfaches verschärft. Schlichter Hokuspokus, eine Zauberformel oder ein aus der Maschine schießender Gott würden ihm nichts nützen. Er brauchte eine Lösung, die der Geschichte innewohnte. Die Geschichte hatte ihn nach Phantasien getragen und die Geschichte musste ihn von dort zurückholen oder der Titel, den er ihr gegeben hatte, würde sich als Fluch erweisen. Sie würde kein Ende haben. 500 Seiten, in denen alles lag, was er zu geben hatte, würden ungelesen bleiben, weil sie nicht vollständig waren, weil es nicht möglich war, sie zu vervollständigen. Es wurde Winter, der kälteste, den Michael in Italien erlebt hatte. Ein Rohr platzte, Eiswasser überschwemmte sein Haus. An den Wänden wuchs Schimmel. Ingeborg kämpfte gegen Windmühlenflügel und vom Chaos umtobt, gehüllt in klamme Decken, saß Michael an seinem Arbeitstisch und versuchte vergeblich, seine künstlerische Existenz festzuhalten, die ihm durch die kältesteifen Finger glitt. Er schrieb an Andi. »Ich diskutiere nächtelang mit Ingeborg, mit Hans-Jörg am Telefon, am Ende mit Nello, dem Repariermann, aber keiner von uns kann einen Ausweg entdecken. Ich schicke dir für eine kleine Weile Michael«, schrieb ihm Andi zurück, »zu treuen Händen. Diskutiere eine Nacht lang mit ihm, aber sende ihn mir unversehrt zurück.